Feinschmeckertouren, Folge 387.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge begleitest du uns ins Arntal und unser heutiges Stichwort ist taufrisch. Wir sind im Drumlerhof in Sand in Taufers. Du hörst in dieser Folge, was taufrisch in diesem Hotel bedeutet. Du begleitest uns quasi auditiv mit zum Konzept taufrisch von Stefan Fauster, dem Inhaber dieses Hotels. Und du hörst, wie uns der Drumlerhof empfangen hat, wie er uns gefällt, was für ein wunderschönes Zimmer wir haben, welche Materialien hier verarbeitet sind. Und natürlich hörst du von der exzellenten Kulinarik, vom Frühstücksangebot, aber natürlich auch vom Abendessen und was das Hotel eben sonst noch so bietet.
Ja, wir sind hier jetzt in unserem Gemeinschaftsgarten Taufrisch. Das haben wir vor 5 Jahren aus der Taufe gehoben hier, dieses kleine Projekt, das wir hier haben. Wir bauen hier im Sommer eigentlich unser Gemüse an. Also der Drumlerhof selber ist im Sommer, kann man sagen, zu 99% autark. Wir beziehen teils Gemüse von hier, aber das hier wäre auch noch zu wenig. Wir haben dann noch eine Biobäuerin da draußen vom Felderhof. Nur Ihnen eine Zahl zu sagen, sie hat zum Beispiel 120 Sorten verschiedene Tomaten. Und wir haben noch auf unseren eigenen Hof und von dort kriegen wir im Sommer auch noch unser Gemüse her. Also man kann sagen, für die Sommersaison von Mai bis Oktober sind wir zu 100% autark und da können wir wirklich von 0 Kilometer sprechen. Hier haben wir momentan 200 verschiedene Sorten, was wir anbauen und wir möchten auf 300 kommen, damit wir eine Biodiversität hereinbringen. Vor allem möchten wir auf diesen halben Hektar hier aufzeigen, dass man einfach auf einem Boden, wie wir hier haben, einfach verschiedene Sachen anbauen kann. Wir möchten die Bevölkerung auch mitnehmen und animieren, das bei ihnen zu machen. Das erste Jahr wurden wir eigentlich belächelt. Da haben die Leute gesagt, das sind ein paar Gastronomen und Touristiker, die zu viel Geld haben. Die leisten sich da so einen halben Hektar und tun halt ein bisschen gescheit Bauer spielen. Ja. Das zweite Jahr haben sie dann schon hergeschaut. Und das dritte Jahr habe ich schon gesehen, dass einige Nachbargärten hier, wo früher ein Rasen war, jetzt ein kleiner Garten geworden ist. Wir beziehen auch die Schulen mit ein, damit wir die einladen. Die können dann hierher kommen mit den Schülern und wir lassen die dann hier ein bisschen mitarbeiten. Im Sommer arbeiten wir mit einem Jugendzentrum vom Dorf zusammen und da schickt uns die Kinder Vormittag hierher zum Gärtner. Sie tun ein bisschen jeden helfen, das Gemüse ein bisschen zuputzen, dass sie einfach einen Bezug kriegen auch zu den Lebensmitteln. Und das ist wichtig, weil ich glaube, heute sollten wir in den Schulen den Kindern eine Warenkunde lernen, damit sie sich selber kochen können und auch selber ernähren können. Und nicht einfach in den Supermarkt gehen müssen und dort irgendeinen verpackten irgendetwas kaufen, was ihnen nicht gut tut am Ende. Nicht? Und das will nur die Ernährungsindustrie. Denn leben müssen wir von Lebensmitteln und Lebensmitteln, sag schon das Wort, die müssen leben und die kommen wirklich hier aus dem Acker frisch jeden Tag raus und für uns dann auf den Teller.
Ja, super. Na gut, Sie sind ja auch Landwirt, also Sie sind ja da auch vom Fach, also kann man nicht sagen, dass irgendein Gastronom da sich ein Hobby leistet, sondern sie wissen, was sie da tun. Das sieht richtig toll aus und ja, also ich finde es klasse, wenn die Kinder dann wissen, hey, Salat kommt nicht aus einer Plastikpackung, aus irgendeinem Kühlregal, sondern der wächst erstmal irgendwo und auch Gemüse. Also ganz tolles Konzept und ja, sie haben ja da noch richtig, oder sie hätten da noch richtig viel Platz, wenn ich mich hier so umschaue, eine ganz große Ebene, flache Ebene hier vor dem Ort.
Ja, ein bescheidener Traum oder ein Wunsch. Oder es wird ein Traum bleiben für mich. Aber vielleicht, wer weiß, so wie sich momentan die Zeiten verändern, dass wir auch vielleicht wieder zurückkommen. Mein Wunsch wäre, dass diese Ebene wieder die Speisekammer von den Bürgern hier von Sand in Taufers, aber auch vom Tauferer Arntal und von der ganzen Talschaft hier werden könnte. Denn man könnte hier Korn anbauen, man könnte Mohn anbauen, man könnte Gemüsesorten anbauen und. Und mit den heutigen Möglichkeiten und Maschinerien, was wir haben, wäre es viel weniger anstrengend, als wie es früher einmal war. Aber was ich schon sagen muss, ich muss auch die Bauern in Schutz nehmen und der Konsument muss einfach mithelfen auch. Und wir dürfen dann nicht sagen zu den Bauern, wir hätten hier gerne wunderschöne Kurdenäcker, die sich in der Sonne wiegen. Und wir gehen dann irgendwo in einen Supermarkt und kaufen uns irgendetwas, was aus der anderen Seite von der Erde kommt, von Kanada oder aus Russland kommt. Also wir müssen dann schon auch hergehen und den Bauern sagen, wir garantieren euch die Abnahme. Und ich glaube, dann würde es auch funktionieren. Aber momentan sind wir noch nicht so weit, sondern wir zeigen halt mit unserem kleinen Projekt hier, dass es auch anders gehen kann. Und ich sehe, dass wir immer mehr Nachahmer im Dorf auch haben.
Sehe ich denn jetzt eigentlich da hinten das Grün? Sind das Karotten?
Das sind Karotten und wir bauen nicht die orange Rübe an, sondern die gelbe Rübe an. Denn Sie wissen, die Karotte ist in Wirklichkeit gelb und nicht orange. Denn die Orange haben Sie nur zum Geburtstag von König von Holland gemacht, die Oranje. Denn die richtige Karotte ist gelb und die gibt's bei uns. Und wir haben auch bei den Rohnen oder bei den Beeten haben wir gelbe Beete, schwarze Beete, bunte Beete und weiße Beete. Teilweise fragen uns die Gäste am Abend, wenn sie den Salat sehen, Entschuldigung, was ist denn das? Weiß ich nicht mehr. Erkennen. Für uns ist wichtig, dass wir auch viele alte Sorten anbauen, wieder und nicht nur Hybride, sondern alte Sorten, denn Sie wissen, momentan möchte man ja den Bäuerinnen verbieten, sich selber die Samen zu vermehren. Früher war für den Bäuerinnen diese Samen, was sie hatten, das war Gold wert und die haben sie untereinander getauscht und das sind alles Samen, die sich an die Gegend oder an den Ort angepasst haben. Die waren sind viel resistenter, wie soll ich sagen, Die sind genau Samen, die hierher passen, weil die schon sehr lange hier wachsen. Und das probieren wir ein bisschen hier reinzubringen. Wir sind nicht zu 100% da, weil wir das nicht schaffen. Aber wir wollen probieren.
Das finde ich super. Also ich fühle mich ja gerade mal wieder zurückversetzt in meine Kindheit. Denn da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch ein ganz großes Feld und da wurden eben Karotten angebaut. Und ich weiß, dass wir als Kinder das gemacht haben, was wir nicht machen durften. Wir sind ab und zu auf dieses Feld gegangen und wir haben an diesem Grün gezogen und die Karotte vor Ort mit dem Dreck abgenagt. Und dieses Geschmackserlebnis habe ich nie wieder vergessen und leider über Jahrzehnte gesucht, weil das findet man tatsächlich nicht.
Wollen wir probieren, eine Bitte. Rauszuziehen? Kommen Sie mit, dann probieren wir eine rauszuziehen. Zum Beispiel hier haben wir dann Essiggurken, wo wir die tun wir reinlegen alle. Dann haben wir Bohnen, wir haben hier die ganzen verschiedenen Beete. Wir haben Spitzkohl, Weißkohl, Schwarzkohl. Oben haben wir Grünkohl. Wir fangen hier, weil wir haben eine sehr kurze Vegetationszeit hier im Arntal. Wir sind sehr nah an den Gletschern. Ihr seht, wir haben ein wunderbares Tal. Was wir da hinten sehen, ist der Alpenhauptgang. Wir haben über 83.000 in diesem Tal hier. Also sehr hohe Berge, aber auch das Klima kann dann auch ein bisschen rau sein. Und wir haben hier eine Vegetationszeit von Mai bis Oktober. Wir setzen jetzt jede Woche immer die Pflanzen, damit wir jede Woche auch ernten können, so bis 20. August. Nachher ist es nicht mehr sinnvoll zu setzen, weil sie nicht mehr abreifen. Und deswegen bis 20. August setzen wir. Aber wie zum Beispiel Schwarzkohl, Grünkohl, Lauch und solche Sachen ernten wir hier bis in Januar oft können wir das immer ernten. Außer es ist eine große Schneedecke drauf. Aber im Frühjahr, wenn die Schneedecke weg ist, dann ist der Grünkohl wieder da. Den kannst du wieder abschneiden. Also
ja, genau.
Sind
ja.
Nachhaltige
ja,
Pflanzen.
Ja. So geht Karotte. Nur so.
Ja.
Oh, herrlich.
Wir setzen ungefähr 300 Zinnien. Das sind Blumen, die kann man eben abschneiden, jede einzelne. Die wächst immer wieder nach, den ganzen Sommer. Weil wir wissen auch, was in der Blumenindustrie nicht alles okay läuft. Wenn wir heute Rosen aus Afrika haben und wir Restaurateure und Hoteliers, wir brauchen immer Dekomaterial auf den Tischen. Warum sollen wir dann das Zeug aus irgendwo weit her liefern lassen oder von Holland bis hierher liefern? Da kann jeder Hotelier oder jeder Gastwirt, der bei uns hier dabei ist, beim Taufrisch, kann herkommen und kann sich seine Schnittblumen abschneiden. Die wachsen immer wieder nach. Und das, glaube ich, ist auch eine Hilfe für die CO2-Reduzierung. Aber auch ein Beitrag an die Natur zurück. Was wir noch haben, wir haben hier noch ein paar so kleine Parzellen auch, weil da haben wir noch ein bisschen was übrig. Und das geben wir den Menschen, die keinen Garten haben. Und dann können die hierher kommen und können ihre kleine Parzelle bewirtschaften. Die haben eine Mordsfreude auch, wenn man schaut, wie sie es alle hegen und pflegen. Und als Gegenleistung müssen sie uns halt oft mal hierher kommen, einmal eine Stunde ein bisschen dem Gärtner beim Jäten helfen. Aber dafür haben sie, und dann, man sieht es, sie machen es uns schon langsam nach. Ich sehe mich hier mehr, oder wir sehen uns mehr ein bisschen als Multiplikatoren, nicht? Und Anstupser, damit wir das ein bisschen weiterbringen.
Ja, super.
Da drinnen haben wir dann die Tomaten. Wir bauen eben sinnvolle Sachen an, was die Hotellerie oder die Gastronomen brauchen. Da drüben haben wir dann Basilikum, was wir ganz viel in der Küche brauchen. Wir haben Schnittlauch, was alle frisch viel brauchen. Wir haben Minze, was wir in der Bar brauchen und, damit wir das Zeug nicht von irgendwo her liefern lassen. Und das geht ganz gut, also.
Ja, das ist ja super, was hier alles produziert wird. Und damit kann ja Gastronomie im Prinzip autark, autonom klarkommen. Sie haben hier mehrere Gastwirte zusammen, aber wie teilen Sie das dann auf? Wie wird das irgendwie verteilt oder wie kann man sich was nehmen?
Ja, also wir haben hier schon genaue Regeln aufgestellt. Aber wie es immer bei solchen Projekten ist, braucht es auch immer einen vorne dran, der den Karren ein bisschen zieht. Und es ist, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich bin Landwirt, mir ist das sehr wichtig. Aber wie wir uns das aufteilen, wie wir das regeln hier in Sand in Taufers, wir lassen das ganze Projekt Taufrisch, läuft über den Tourismusverein. Da haben wir einen Träger und wir können praktisch den Gärtner, was wir haben, dort regulär anmelden, damit wir nicht jemanden müssen prekär beschäftigen oder irgendjemand ausbeuten müssen. Er ist regulär angemeldet, er kriegt regulär einen Lohn und wir Gastronomen kriegen vom Tourismusverein eine Rechnung gestellt und so ist das für uns auch, um das ein bisschen fiskalisch zu erklären, auch was heute ja auch wichtig ist. Aber wie teilen wir uns die ganzen Dinge auf? Also wir teilen nun, hier kommen am Montag, dürfen 5 kommen und am Donnerstag dürfen 5 kommen. Der Erich, unser Gärtner, der richtet dann da drüben alles her. Das ist, dann kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Obstmarkt oder Gemüsemarkt. Und dann kommst du und jeder hat 2 oder 3 Kisten da und die werden dann befüllt. Aber du kannst nicht sagen, ich hätte nur gerne Kohl, ich hätte nur gerne Zwiebeln, ich hätte nur gerne Karotten. Du kriegst alles gemischt, genau was wir da haben. Und so schauen dann auch die Salate aus, nicht mit alles bunt gemischt drinnen, verstehen Sie? Und das geht sehr gut. Aber wenn einer von diesen Mitgliedern hier unter der Woche etwas braucht, dann kann er auch herkommt, sagt, ich brauche mal 5 Köpfe Salat oder ich brauche Blumen jetzt oder ich brauche Schnittlauch für die Küche, ich brauche Petersil, ich brauche Gewürze. Also ich bin der Meinung, dass das Projekt wäre Vervielfältigbarkeit, auch wenn sich in einem kleinen Dorf ein paar Gastronomen zusammentun, aber auch Familien können sich zusammentun und irgendwo sagen, machen wir eine Gemeinschaftsgärtnerei. Und das mit dem Aufteilen, wir haben noch nie eine Diskussion gehabt, denn es wächst für alle genug. Verstehen Sie? Und deswegen, es ist für alle alles da und wir haben noch nie eine Diskussion gehabt, der holt zu viel, der holt zu wenig. Unser Gärtner, der Erich, der teilt das auf, aber das geht jetzt nicht nach Kilo oder nach Gramm, sondern was da ist, ist da, denn die Natur kann man nicht so perfekt steuern, dass man das alles so genau hat. Aber jedenfalls, wenn das jemand vervielfältigen will, kann ich nur empfehlen, es bindet die Leute, es bringt die Leute zusammen, es bringt aber auch nicht nur die Gastronomie zusammen, ich bin der Meinung, es bringt auch private Leute zusammen. Wir haben hier immer, hier herinnen kommt immer jemand vom Dorf wieder mal ein bisschen was zu fragen oder zu schauen. Und das ist sehr schön, die Dynamik, was daraus entsteht.
Super. Also im Grunde, Tila, so wie eine Art große Biokiste für Gastronomen.
Genau.
Ich finde es klasse, dass Sie hier so ein Vorbildprojekt machen, weil nur über gute Vorbilder kann man schließlich auch weiterkommen. Ne? Weil oft sagen die Leute, ja, warum sollen wir jetzt auf das verzichten oder das machen? Die Mühen auf uns nehmen, die anderen machen es auch nicht. Ne? Stichwort Atomkraftwerke, Atomenergie, ja, in dem Fall super. Also ich finde das toll.
Ja, ich bin der Meinung, dass wir einfach, dass es an der Zeit ist, vom Reden ins Tun zu kommen. Wir reden momentan alle einen Haufen, in der Politik wird ein Haufen geredet, aber ich bin der Meinung, es braucht einige Leute, die einfach ins Tun kommen. Und dann kommen wir auch weiter. Und wenn es nur kleine Schritte sind, und oft gehst du 3 Schritte nach vorne und wieder einen zurück, oder oft auch mal auch 2 zurück. Aber es geht immer in die richtige Richtung. Das ist wichtig. Und solche Projekte wie Taufrisch auch ist vielleicht, ist nicht hundertprozentig, dass wir sagen können, es ist momentan ökonomisch total hundertprozentig, schon, dass es sich deckt. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man etwas in die Nachhaltigkeit macht, dann ist immer wichtig, dass alle 3 Säulen berücksichtigt werden. Und dann ist einmal die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Und hier herinnen haben wir alle 3 Dinge vereint in diesem Projekt auch. Beim Ökonomischen sind wir noch ein bisschen am Arbeiten, aber wir sind nicht weit weg, also damit es ausgeht. Aber vor allem, was wir hier nicht an monetären, aber an positive Energie, an wunderbaren Lebensmittel zurückbekommen, das ist unbezahlbar. Deswegen, man darf nicht immer alles gegenrechnen, weil dann würden wir viele Dinge im Leben nicht tun, oder?
Das stimmt. Und ich finde es klasse, ja, nicht alles zu bekommen ist nichts. Das ist ja oftmals so heute leider das Dogma, sondern was zu machen, vielleicht nicht 100% zu kriegen, aber dafür andere Dinge dazu, das ist doch ein tolles Konzept.
Das Frühstückskonzept hier in diesem Haus, das hebt sich wirklich deutlich ab von vielen anderen Hotels. Und wir persönlich, wir finden das sehr schön, dieses Konzept, weil es uns erlaubt, dass wir uns an den Frühstückstisch setzen morgens und da einfach sitzen bleiben können. Wir werden bedient. Wir müssen nicht aufstehen und an ein Buffet laufen, unterwegs sein, sondern wir können ganz gemütlich sitzen bleiben und aus dieser erstklassigen Karte wählen, die uns zum Frühstück erwartet. Aber es ist ja nicht nur die Karte, Burkhard, die uns erwartet, sondern da steht ja schon viel mehr auf dem Tisch.
Ja genau, Tina, da steht ja schon die Grundausstattung am Tisch. Das heißt, ein kleiner Korb mit Joghurt frisch in kleinen Gläschen mit Obst. Außerdem Obst auch in kleinen Gläschen. Da ist eine schöne Butter drin, abgepackt. Und ja, es steht auch schon ein bisschen eine Brot- und Brötchenauswahl damit dabei. Marmelade ist auch schon da. Also du hast, sagen wir mal, die Grundausstattung, wie gesagt, fürs Frühstück schon parat. Dann, genau das, Tina, ist das Schöne, dass man dann aus einer Frühstückskarte wählen kann, was möchtest du für Eier? Möchtest du sie gekocht, möchtest du sie gerührt oder gespiegelt? Genauso steht es da drin.
Ja, das finde ich total süß.
Genau. Andere Dinge auch, Omelettes und sonstige Sachen.
Süßes. Waffeln kann man sich bestellen. Ja. Und sogar Apfelstrudel gibt es schon zum Frühstück. Aber eben auch Müsli, beziehungsweise...
Auch das stand schon auf dem Tisch dabei.
Ja, aber auch sowas Ähnliches wie Porridge. Nur steht das halt anders geschrieben auf der Karte. Also in jedem Fall... alles, was man zum Frühstück braucht, kann man sich da bestellen.
Richtig, und du wirst verwöhnt. Du musst nicht selber laufen. Du sagst, was du gern haben möchtest und dann kriegst du gebracht. Und du kriegst vor allem auch gebracht einen fantastischen Kaffee. Also hier gibt es ja einen besonderen, das hat der Stefan Fauster ja auch erzählt in der anderen Podcast-Folge. Hör unbedingt da nochmal rein, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ein Bio- und Fairtrade-Kaffee eben. Und dieser Kaffee... Als Filterkaffee schmeckt so richtig super. Der ist ganz angenehm mild. Der hat ein total schönes, rundes Aroma. Und das ist also für mich ein Kaffee. Ich bin ja selten der Kaffeetrinker morgens. Meistens trinke ich Tee zum Frühstück. Klar, wenn man ein bisschen später frühstückt, dann geht auch ein schöner Kaffee. Aber oftmals sind die ja auch so säurelastig oder so heftig. Und dann tut mir der Magen weh. Und dann habe ich überhaupt keine Lust, noch eine zweite Tasse oder vielleicht sogar eine dritte Tasse zu trinken. Wenn du ganz gemütlich am Frühstückstisch sitzt, deine Zeitung liest und das genießt, hier top, überhaupt kein Problem. Da könnte ich glatt eine zweite Kanne nehmen.
Ja, und auch abends ist die Kulinarik hier wirklich ausgezeichnet. Wir sind gestartet mit einem Sommersalat vom Taufrischgarten. Und das war aber nicht nur ein Salat, der sowieso erstmal wunderbar angemacht war, sondern da lag auch noch ein Ziegenkäse umwickelt mit dem hauseigenen Speck und das angebraten mitten im Salat. Und im Salat waren auch beispielsweise dann auch noch Erdbeerhälften. Also das war fantastisch, weil vor allem dieser Ziegenkäse, der war im Geschmack so genial cremig, ohne dass er je in irgendeiner Weise aufdringlich gewirkt hätte. Und dieser Speck, der ist eine echte Wucht. Und da merkt man einfach, und das hat er uns gerade noch mal erklärt am Tisch, dass das der hauseigene Speck von den hauseigenen Tieren ist, wo er weiß, die sind da oben auf seiner Alm und die rennen da irgendwo in der Gegend rum. Mhm. Ja, und den Tieren geht's gut. Und deshalb ist es eine fantastische Qualität, leicht salzig, aber niemals zu viel und kross gebraten schmeckt der Speck so, wie er früher noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren geschmeckt hat.
Genau, und auch technisch perfekt gemacht, weil dieser Ziegenfrischkäse komplett ummantelt war von diesem Speck. Da ist an keinem kleinsten Eckchen auch nur irgendwie so ein bisschen von dem Käse ausgetreten. Der Speck war schön kross gebraten und der Käse innen cremig. Also da tue ich mir dann schon immer schwer daheim, das so hinzukriegen, dass das genauso passt. Also handwerklich auch tipptopp.
Und mittlerweile steht unser ganzer Tisch voll. Wir haben jetzt so eine Tapas-Auswahl bekommen. Das finden wir fantastisch, sodass wir überall ein bisschen reinschmecken können. Und in einem Pastateller, da liegt zum Beispiel Kalbskopf, so ein bisschen sauer mit Essig angemacht und Gemüse dabei. Dann haben wir einen kleinen Teller mit dem hauseigenen Schinken. Der eine ist vom Januar, der ist jetzt 6 Monate, der andere ist 18 Monate. Da ist so ein Löffel mit Pfifferlinge drauf und ein Löffel mit Meerrettich. Dann haben wir noch auf einer viereckigen weißen Platte so ein kleines Tartar liegen mit hausgemachter Mayonnaise-Tupfen und selber gemachtes Brot natürlich, wo ich sehr gespannt drauf bin. Das ist das hausgemachte
vegetarische Tartar. Das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ich denke mal, dass das auch fantastisch schmecken wird. Also, wir haben jetzt die kleine Pause genutzt. Wir haben uns eine Pause gegeben und haben uns gedacht, wir sprechen jetzt einfach mal für dich den Podcast ein, so wie wir denn bisher, wie wir eben das kulinarische Konzept bisher erlebt haben. Und wir sind also aktuell bis zum Kalbskopf gekommen. Und deshalb, Burkhard, ja, erzähl doch du vielleicht mal, wie für dich der Kalbskopf war.
Der war fantastisch. Wenn man dieses Gericht jemand hinstellt, der vielleicht aus welchen Gründen auch immer eine leichte Aversion dagegen haben könnte, wenn er hört, das ist Fleisch vom Kalbskopf. Der wird nämlich hier im Ganzen gekocht, und zwar so lange, bis das Fleisch sich selber löst von den Knochen. Dann hat es auch ein eigenes Jus da drin. Also da ist natürlich überhaupt kein Hirn oder sonst was dabei, sondern es ist das Fleisch von den Backen und vom äußeren Teil des Kopfes. Wenn also jemand da vielleicht eine Aversion dagegen hätte und es nicht probieren wollte, dann müsste man diesem Menschen das hinstellen und sagen, guck mal hier, da haben wir ein schönes Kalbsfilet, besonders angemacht, probier es mal. Dieses Fleisch ist butterzart. Das ist, man sagt es ja auch, dass das Fleisch vom Kopf der Tiere oftmals mit das Beste ist, also besser als Filet. Und genau so habe ich das empfunden. Also das Fleisch wunderbar zart, das zergeht auf der Zunge, hat einen ganz tollen Geschmack und war jetzt auch hier in der Version mit vielen Zwiebeln auch und dem Gemüse, dem eingelegten Gemüse, richtig schön kombiniert. Also traumhaft, ein richtig traumhafter Teller.
Ja, und man sieht dann eben auch an diesem Gericht, hier wird Nose to Tail nicht einfach propagiert, ja, sondern hier wird es gelebt und hier wird es vor allem gekocht und vor allem in exzellenter Art und Weise gekocht. Also ich würde sagen, Burkhard, wir haben jetzt durch unsere Plauderei ein bisschen Platz geschaffen in unserer Magengegend. Wir genau. könnten jetzt die letzten drei Platten mal angreifen und mal gucken, was wir da gleich an unserem Gaumen schmecken,
ich
oder?
Ich bin noch unschlüssig, wo wir beginnen sollen, Tina, aber ich denke, uns fällt gleich was ein.
Ich hab's ganz deutlich in deinen Augen gesehen. Das Fleisch-Tartar war die Nummer eins.
Ja.
Und dann kam aber ich. Das vegetarische Tartar war die Nummer zwei. Und zum Abschluss so ein kleines Schinkenblättchen, also der Schinken. Sechs der Monate Speck und wie viele Monate?
18
Monate gereift, mit ein bisschen Pfifferlinge und ein bisschen Meerrettich.
Also ich beginne mal mit dem Fleischtatar. Mhm. Der war richtig klassisch, sehr fein, erstens in der Struktur, zweitens im Geschmack, mit einer schönen aromatischen Mayonnaise dabei. Und das hat uns der Chef des Hauses ja auch nochmal mit ein bisschen Olivenöl vom Gardasee getoppt. Das
genau, so eine Viertelflasche oder so.
Nein.
Nein, so viel war es nicht. Aber schon ordentlich.
Herr Faust, der ist da in der Frage mein Mann. Der sagt, er braucht pro Monat einen Liter Olivenöl. Und so gehört sich das auch so. Und das war richtig toll. Das hat super geschmeckt. Sehr intensiv. Ein tolles Fleisch. Eine tolle Textur und mit der Mayo auch eine super Kombination.
Und intensiv war übrigens auch das vegetarische Tartar auf Basis von Aubergine. Das war fantastisch. Wenn man so ein Tartar als Vegetarier oder Vegetarierin isst, dann hat man einfach überhaupt nicht das Gefühl, dass einem jemals Fleisch fehlen würde. Das hat einfach ja, fantastisch geschmeckt und auch diese Chips von der Süßkartoffel, die da dabei waren, die waren auch fantastisch. Nämlich auch deshalb, weil die ganz trocken waren. Also da hat überhaupt kein Fett mehr irgendwie mitgespielt und das finde ich super.
Also auch für mich als bekennenden Fleischfan war das eine ganz tolle Variante. Eine Variante, die ich super gerne auch wirklich wählen würde, wenn ich sage, hey, muss jetzt nicht Fleisch sein. Oder hey, es kann so ein tolles Produkt sein, so ein toller Teller. Diese Aubergine war aus dem Ofen, sie hatte schöne Raucharomen. Ansonsten
war sie quasi die Grundlage für die Fleischtextur und wurde gewürzt, wie auch das Tartar vom Bio-Beef. Also eine tolle Alternative, vor allem auch wirklich für Menschen, die Fleisch mögen, aber eben auch mal richtigerweise sagen, hey, es muss nicht immer das sein. Und ich möchte auch mal eine vegetarische Variante einfach haben. Nicht als Ersatz oder als Alternative, sondern weil sie toll schmeckt, weil sie richtig gut ist.
Ja, und so ein Schinken, finde ich, der kann ja tatsächlich eine Vorspeise sein oder eben auch ein Abschluss. Und für uns war der heute der Abschluss, eben mal nicht süß, sondern herzhaft. Und auch der war fantastisch, weil der von den eigenen Schweinen gemacht wird. Und der 6-monatige Schinken, der war noch ganz hell und der hatte auch noch viel Fett, was aber also dem Schinken wirklich gut getan hat. Und der hat so eine schöne, nussige und waldige Note gehabt. Also ein fantastischer Schinken. Und der 18 Monate gereift war, Burkhard, was hatte der so für Noten für dich?
Naja, der war natürlich etwas trockener, der war einfach komplexer in der Aromatik, fand ich, und hat sich wunderbar kombinieren lassen mit vor allem diesem Meerrettich. Den fand ich richtig gut, der war eigentlich genau fein austariert zwischen einer gewissen Schärfe, leichten Schärfe und einer Sahnigkeit. Die Pfifferlinge, die waren leicht säuerlich eingelegt, die haben im Grundsatz super auch zu diesem schicken Speck oder Schinken gepasst, weil ja die Tiere auch im Wald rumrennen und wir heute gelernt haben, in einem anderen Restaurant, dass sozusagen das, was nebeneinander ist, auch gut zusammenpasst. Das ist eigentlich eine relativ einfache Philosophie, aber die ist auch stimmig. Das hatte auch hier gepasst. Für mich war tatsächlich allerdings der Meerrettich der bessere Begleiter, für mich persönlich. Aber insgesamt war das natürlich ein total tolles Genusserlebnis für uns heute Abend, richtig gut. Wir haben jetzt die warme Küche hier leider nicht weiter testen können, weil ja, wir schon an diesem Tag einige Kostproben hinter uns hatten und wir waren richtig froh und es war toll, dass uns die Küche hier einfach diese
Südtiroler Tapas serviert hat. Und außerdem haben wir gerade noch ein ganz nettes Gespräch geführt mit der Inhaberin vom Drumlerhof, nämlich mit der Ruth Innerhofer, die nicht nur die Inhaberin ist, sondern auch die Küchenverantwortliche, weil sie ist gelernte Köchin und sie ist auch diejenige, die sich ja über viele Jahre hinweg jetzt ein großartiges Repertoire aufgebaut hat in Sachen glutenfrei kochen. Und sie hat da sogar ein Kochbuch geschrieben, das heißt Know-how glutenfrei. 66 Rezepte für alle Teige, Nudeln, Knödel, Brot, Kuchen, Kekse. Und es war ein unheimlich nettes Gespräch mit ihr. Sie hat so uns den Werdegang so ein bisschen erzählt von ihr und von dem Haus und wie sich alles so entwickelt hat und vielleicht auch wohin es gehen soll. Aber vor allem hat sie eins nochmal ganz deutlich gezeigt. Häufig sind es ja auch so ein bisschen leere Worte, dass man als Besucher kommt und als Gast geht. Hier tatsächlich ist es nicht so. Hier wird Gastfreundschaft wirklich gelebt und hier nimmt man sich Zeit für die Gäste und hier geht man auch gerne ins Gespräch. Und deshalb gilt auch für dich, wenn du jemals den Drumlerhof besuchen möchtest, dann such gerne das Gespräch mit den Inhabern, sowohl mit den beiden, mit dem Ehepaar, aber auch mit den jungen Leuten, die ja jetzt gerade dabei sind, die Sache zu übernehmen, mit den Töchtern. Ja, auch die sind unheimlich herzlich und die leben die Gastfreundschaft. Das ist herrlich, das ist wirklich herrlich. Und das ist ja auch was man sich häufig so auch als Gast gar nicht so traut, weil man dann denkt, naja, vielleicht ist man so ein bisschen aufdringlich und vielleicht stiehlt man auch zu viel Zeit von den Personen, die ja eh immer viel zu viel zu tun haben, die Gastwirte. Die werden ja an allen Ecken und Enden ständig gebraucht. Aber hier nimmt man sich wirklich die Zeit. Und das haben sich die alle vier nicht nur für uns genommen, sondern auch für die anderen Gäste. Denn das haben wir die ganzen Tage hier beobachten können. Diese warme Herzlichkeit, die hier versprüht wird, das macht den Drumlerhof auch noch besonders, finde ich.
Absolut, Tina. Da bin ich voll bei dir. Das ist ein total schönes Haus und eine sehr schöne Atmosphäre in jederlei Hinsicht. Ob das kulinarisch ist, ob das von der Atmosphäre in den Räumen ist oder der Atmosphäre des Hauses an sich durch die Menschen. Das ist hier echt ein Juwel.
Wir haben hier fantastisch gegessen und fantastisch gewohnt. Und wir wünschen dir auch solche wunderbaren Erfahrungen. Deshalb bleib immer dran auf unserem Kanal. Hör uns regelmäßig an, weil dann findest du genau diese Adressen. Und gerade hier im Arntal, da kann ich dir sagen, das ist ein absoluter Geheimtipp, das Arntal. Lass es dir gut gehen, hab eine gute Zeit und bis nächsten Donnerstag. Ciao, arrivederci.
Ciao, ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.